ARD Sounds.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Ich bin Elena Radatz. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts sicher wisst, versorgen wir euch nicht nur mit den Hintergründen zu aktuellen Entscheidungen hier aus Karlsruhe, sondern stellen euch auch immer wieder spannende Juristinnen und Juristen vor. Auch um euch einen kleinen Einblick zu geben, welche beruflichen Möglichkeiten sich denn mit so einem Jurastudium und einem Referendariat in der Tasche eröffnen können. Diesen Podcast mache ich hier aber nicht alleine. Mit mir im Studio ist Benjamin Köhn. Hi Benjamin.
Hallo.
Benjamin, du machst bei uns ja gerade ein Praktikum in der, ich glaube schon vorlesungsfreien Zeit, ne? Du bist jetzt gerade im 5. Semester. Hast du denn schon Pläne, in welche Richtung du später gehen möchtest?
Ja, so genaue Pläne habe ich leider noch nicht, weil man ja theoretisch auch so viel machen kann. Ich könnte mir aber schon gut vorstellen, als Anwalt oder auch in der journalistischen Richtung später zu arbeiten.
Ja, so eine klassische Laufbahn ist natürlich die des Rechtsanwalts, der Rechtsanwältin. Und auch wenn jetzt das deutsche Rechtssystem schon sehr speziell ist, muss man mit zwei deutschen Staatsexamina und der Rechtsanwaltszulassung in der Tasche nicht zwangsläufig jetzt in Deutschland bleiben. Wer von euch schon in der Wahlstation im Ausland war und darüber nachdenkt, dort dauerhaft zu bleiben und zu arbeiten, traut euch einfach.
Genau, und wir sprechen gleich mit einer Anwältin und einem Anwalt, die den Weg ins Ausland gewagt haben. Simone Häderle-Ingeberg hat in Tübingen studiert, ist dann kurz in einer großen Kanzlei in Deutschland gewesen und ist dann nach Norwegen gegangen, um dort zu arbeiten. Dort ist sie jetzt seit über 20 Jahren und hat sich auf das Seerecht spezialisiert.
Von Europa in die USA ausgewandert ist Maximilian Zobel kurz nach seinem zweiten Examen vor ein paar Jahren. Er hat dort seinen LLM und das Bar Exam, also die US-amerikanische Anwaltsprüfung gemacht. Und heute arbeitet er seit fast 4 Jahren im Londoner Office einer US-Großkanzlei. Herr Zobel, arbeiten in der Großkanzlei. Erstmal jetzt die wirklich wichtige Frage. Ist das so, wie man es sich klischeehaft vorstellt und in den üblichen Anwaltsserien wie Suits sieht? Also viele schicke Menschen, die auch nachts arbeiten und zwischendurch mal so einen Pro-Bono-Fall lösen. Morgens Strafrecht, abends Millionendeals.
Ich würde sagen, 20% dessen sind Realität, wenn überhaupt. Die anderen 80% sind leider nicht der Realität entsprechend.
Welche stimmen überein?
Pro-Bono-Fälle und Milliardendeals, die hier und da gemacht werden,
okay.
Stimmt auf jeden Fall. Und ansonsten, die Kleiderwahl hat seit Covid abgenommen. Viele Leute machen Homeoffice sehr viel. Und es ist jetzt eher wirklich so, wie würde ich auf den Golfplatz gehen, in Chino und Hemd und Pullover eventuell. Aber es ist nicht mehr so, dass man in jeder Kanzlei jeden Anwalt mit Anzug und Krawatte sehen wird.
Trifft man sich dann auch auf dem Golfplatz, kommt ja ab und zu in irgendwelchen Anwaltsserien auch mal vor, um Deals abzuschließen, wahrscheinlich eher selten, oder?
Ich wünschte es mir, aber es ist mir noch nicht passiert.
Okay.
Also falls irgendjemand das, von den Zuhörern auf dem Golfplatz sich treffen will für einen Deal, bitte melden.
Okay, verstehe.
Können Sie uns dann mal so einen normalen Arbeitstag von Ihnen in der Großkanzlei beschreiben? Und auf welches Fachgebiet haben Sie sich spezialisiert und wie ändert das auch den Arbeitsalltag?
Ich bin spezialisiert auf Gesellschaftsrecht. Wir machen hier in London besonders Kapitalmarktrecht. Das heißt, aus London heraus machen wir viele Anleihen im High-Yield-Bereich, also großes Risiko. Und unser Alltag sieht so aus, dass wir in der Regel gegen 9.30 Uhr anfangen. Das ist, glaube ich, so für Anwälte in Deutschland und London, USA der Normalfall, zumindest in der Großkanzlei. Und dann ist unsere Arbeit im Gros zumindest sehr transaktionsspezifisch. Wir werden auf Teams gestafft vom Partner, wenn der einen neuen Deal reinbringt. Dann treffen wir uns für einen Kickoff-Call. Dann fangen wir an den Dokumenten zu arbeiten, sprechen mit unseren Mandanten, sprechen mit der Gegenseite. Und der Rest des Tages ist offen, sage ich mal. Es gibt keine wirkliche Gewissheit, dass man um 5 Uhr nach Hause gehen kann, dass man um 6 Uhr nach Hause gehen kann, sondern alles ist quasi ad hoc. Es kann sein, dass man sich gerade vorbereitet, um 20 Uhr seine Sachen zusammenzupacken und dann kommt der Call, der Anruf von der Bank rein, von den Mandanten. Es muss jetzt auf jeden Fall noch das und das und das gemacht werden und dann sitzt man plötzlich doch bis Mitternacht dort.
Ich wollte gerade nachfragen, natürlich auch so ein Klischee, aber wie viele All-Nighter haben Sie denn schon hinter sich gebracht?
mehr als ich an beiden Händen abzählen kann.
Oh.
Es kommt schon relativ häufig vor, aber man gewöhnt sich leider dran.
Gut, wenn es natürlich nicht alltäglich ist, dann geht es wahrscheinlich noch. Aber Sie meinten ja schon, die Arbeitszeiten sind generell definitiv nicht von 9 to 5. Darauf muss man sich einstellen in der Großkanzlei.
Absolut.
Da würden sich ja jetzt vielleicht manche denken, dass das für Sie nicht so geeignet ist. Was hat Sie denn daran gereizt, ausgerechnet in einer Großkanzlei anzufangen?
Ich fand es sehr attraktiv, international zu arbeiten, auf spannenden Deals zu arbeiten. Deals, die man am nächsten Tag in der FAZ oder in der Financial Times lesen würde. Wenn man große Mandanten hat, dann sind es auch oftmals einfach Fälle, Transaktionen, die durch die Presse getragen werden. Und zu einem gewissen Maße fand ich das immer schon attraktiv und da mal mich mit dran zu setzen.
Was würden Sie denn sagen, für wen ist denn Arbeiten in der Großkanzlei ganz genau das Richtige und für wen nicht? Was sind denn die Pro und Kontras, die man da abwägen müsste?
Ich würde anfangen mit, für wen ist es nichts? Für jemanden, der Verlässlichkeit braucht, der sagt, mein Arbeitstag muss um 9 Uhr anfangen und muss um 5 Uhr zu Ende sein. 9 to 5 ist hier, es ist nicht denkbar. Es heißt nicht, dass es nicht vorkommt. Es gibt Tage, da bin ich um 3 Uhr gegangen, um 4 Uhr gegangen, nachmittags. Aber es gibt auch die Tage, da gehe ich um 3 Uhr, 4 Uhr morgens, weil einfach noch so viele Sachen zu machen waren, die auch leider gemacht werden mussten, die nicht bis zum nächsten Tag warten konnten. Insofern, wenn man diese Verlässlichkeit braucht, wenn man seine vielen Hobbys hat, die man gerne ausleben möchte, die man abends von Montag bis Freitag ausleben möchte, wenn man sich abends mit seiner Familie zusammensetzen will um 8 Uhr zum Dinner, dann ist das eventuell der falsche Beruf, da es einfach nicht planbar ist.
Was würden Sie sagen, für wen ist es genau das Richtige?
Es ist einfach ein unfassbar spannender Arbeitsalltag. Ich mache jeden Tag was anderes. Jede Transaktion ist anders für mich. Jede Industrie hat einen gewissen anderen Fokus. Es braucht Umdenken, es braucht Kreativität. Und es ist verdammt spannend einfach zu sehen, wie schnell sich so eine Transaktion zu seinem eigenen Baby entwickeln kann. Ja? Oftmals ist es gar nicht so, dass der Partner einen nachts da hält, sondern es ist so, dass man mit dieser Transaktion beginnt, man arbeitet sich rein und man entwickelt einfach diese Nähe zu seinem Fall und möchte das unbedingt nach Hause bringen. Und insofern hat man selbst den intrinsischen Antrieb, lange zu arbeiten und hart zu arbeiten. Und mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, meine Kreativität insofern auszuleben und an diesen Transaktionen zu arbeiten.
Jetzt haben Sie ja Ihren LLM und das Bar-Examen in den USA gemacht, arbeiten aber zwischenzeitlich jetzt wieder in London. Müssen Sie sich dann auch nochmal erneut in ein ganz anderes Rechtssystem einarbeiten oder arbeiten Sie ausschließlich an US-Mandanten? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich arbeite tatsächlich nur an US-Mandanten. Wir haben hier auch bei unserer in der Kanzlei eine englische Praxis. Allerdings sind wir getrennt und insofern arbeiten wir an US-Transaktionen. Es gibt für diese High-Yield-Anleihen, über die ich vorhin gesprochen hatte, gibt es hier einen eigenen europäischen Markt sozusagen. Und viele dieser Transaktionen laufen einfach aus London heraus, obwohl sie dem New Yorker Recht unterliegen.
Herr Zobel, Sie sind ja nach dem zweiten Staatsexamen nicht in Deutschland geblieben, sondern in die USA gegangen, um dort Ihren LLM zu machen. Warum denn? Wie kam es dazu?
Naja, ich hatte mein erstes Staatsexamen und mein zweites Staatsexamen relativ schnell hintereinander gemacht. Ich war nach knapp 7 Jahren fertig, war Anwalt gewesen, habe tatsächlich noch 6 Monate in Frankfurt gearbeitet als Anwalt. Und ich dachte mir aber schon die ganze Zeit, bevor ich in einem Jahr, in 2 Jahren eventuell Burnout habe, wie wäre es dann noch mit einem LLM? Großkanzlei war sowieso für mich immer auf der Agenda. Insofern das perfekte Englisch lernen für den Alltag, international arbeiten, war immer einer meiner Ideen, einer meiner großen Pläne. Insofern war für mich der LLM in den USA einfach die richtige Entscheidung, die richtige Idee damals.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ja nicht einfach ist, so an ein LLM-Studium in den USA zu kommen. Braucht man dafür einen besonders guten Notenschnitt oder was sind denn generell die Voraussetzungen, um in den USA als deutscher Volljurist, als deutsche Volljuristin ein LLM machen zu können?
Ich würde sagen, es kommt darauf an, an welcher Universität Sie sich bewerben. Was ich von meinen Kommilitonen weiß, von der Cornell University, wo ich mein LLM gemacht habe, ist, dass es ein relativ weites Notenspektrum gab. und man jetzt kein Doppel-VB gebraucht hat oder zweistellig, sondern es generell auf den Lebenslauf darauf ankommt, was man noch an außeruniversitären Veranstaltungen besucht hat oder was man sonst noch gemacht hat. Soziales Engagement zählt viel, zumindest an der Cornell University. Wenn man sich jetzt andere Universitäten anschaut, wie Harvard, Columbia, wo natürlich auch weitaus mehr Bewerber da sind, da spielen die Noten wahrscheinlich nochmal eine größere Rolle.
Und wie war dann der Studienalltag selbst in den USA anders? Also sitzt man da auch in den Vorlesungen in einem großen Hörsaal und der Professor oder die Professorin trägt vorne vor oder ist das ganz anders?
Es ist ganz anders. Die Kurse sind grundsätzlich etwas kleiner. Wir hatten meistens Kursgrößen von 30 bis 50 Studenten. Frontalunterricht ist die absolute Seltenheit. Das hatte ich, glaube ich, nur in einem Kurs innerhalb meiner zwei Semester da drüben. Der Grundsatz ist, dass es ein gemeinsames Lernen ist. Der Professor oder die Professorin eben Fragen stellt, man in den Diskurs geht, man bereitet sich auf jede Vorlesung vor. Ich hatte zum Beispiel im Securities Laws hatte ich zwei Vorlesungen in der Woche und vor jeder Vorlesung mussten wir 50 bis 80 Seiten lesen in Vorbereitung. Und das enthält dann eben auch Fälle und Urteile, in die wir uns einlesen sollen. Und diese Fälle werden dann entsprechend diskutiert mit dem Professor und in der großen Gruppe.
Ein LLM-Studium in den USA ist ja natürlich auch immer mit hohen Studiengebühren verbunden. Können Sie uns da ungefähr sagen, wie viel man da einplanen muss? Oder gibt es auch die Möglichkeit, an Stipendien zu kommen? Oder wie einfach ist es, an diese Stipendien zu kommen?
Ich glaube, die generelle Faustregel für ein LLM liegt oder lag zumindest, als ich ihn gemacht habe, bei ungefähr 100.000 Euro. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr, sehr viel. Man muss aber auch sagen, dass es viele Universitäten gibt und dazu gehört auch die Cornell, die Fee-Waiver an Studenten verteilt. Da reden wir von 20.000 bis 50.000 Euro. Hinzu kommen deutsche Förderungen, zum Beispiel Deutscher Akademische Austauschdienst, der AD, hat ein Förderungsprogramm. Viele der politischen Einheiten, wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, haben Förderungsprogramme. Insofern gibt es da eine ganze breite Masse an Förderungen, die man in Anspruch nehmen kann, für die man sich bewerben kann, sodass dann die Kosten, die man am Ende tragen muss, weitaus geringer werden als die 100.000 Euro.
Und wie schwer haben Sie dann das Masterstudium empfunden? Also braucht man da auch Vorkenntnisse im US-amerikanischen Recht oder konnten Sie da quasi einfach mit reinstarten, was Sie schon wussten aus Deutschland?
Nein, Vorkenntnisse braucht man da nicht. Man muss sich überlegen, auch die Amerikaner, die JDs, die haben vorher oder haben maximal 3 Jahre Universität an der Law School. Die haben zwar vorher nochmal 4 Jahre ein Undergrad-Studium gemacht, aber sie haben einem nicht super viel voraus. Wenn man dort einsteigt als LLM, dann hat man vorher, zumindest als Deutscher, ja schon 5 Jahre studiert, vielleicht länger. Und insofern hat man ein breites rechtliches Wissen. Aber ein US-amerikanisches Wissen braucht man dort auf keinen Fall. Und man kommt dann auch relativ schnell rein. Wenn man das Ganze vergleicht mit dem deutschen Studium, dann würde ich jetzt mal frecherweise sagen, es ist ein gutes Stück einfacher.
Okay, also finden Sie, dass es eine gute Vorbereitung war, das erste und das zweite Staatsexamen in Deutschland zu machen?
Auf jeden Fall. Was mir das Jahr in den USA gezeigt hat, war, dass unsere deutsche Ausbildung sehr gut ist. Und auch im Vergleich zu anderen Nationen sehr, sehr gut ist und sehr gut vorbereitet. Dadurch, dass es generalistisch ist, dass es uns viele Grundlagen gibt, die wir später nutzen können für jede Situation, mit der wir konfrontiert werden und mit jeder Situation dann entsprechend auch umgehen zu können.
Vielen Dank an Maximilian Zobel. Er arbeitet seit 4 Jahren als Associate in einer US-Großkanzlei am Standort London. Von London kommen wir jetzt direkt in eine andere Großkanzlei nach Norwegen. Dort ist Simone Häderle Ingeberg. Sie lebt und arbeitet dort als deutsche Rechtsanwältin auch schon seit fast 20 Jahren. Die Kanzlei ist in Norwegen, genauer in Oslo.
Hallo Frau Häderle Ingeberg.
Hallo, das freut mich auch sehr, mit Ihnen heute sprechen zu können.
Wie kam es denn dazu, dass Sie einen LLM in Norwegen gemacht haben, nachdem Sie eigentlich in Tübingen studiert hatten?
Ja, das war wirklich Zufall. Ich wollte unbedingt ins Ausland gehen während meines Studiums. Und Tübingen hatte verschiedene Möglichkeiten und ich hatte mich zunächst für Kanada interessiert. Ich habe einen Onkel, der irgendwann nach Kanada ausgewandert ist und das hörte sich spannend an und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass das schwierig war, die Kurse und das Studium anerkennen zu lassen und dann kam die Idee mit Norwegen auf, weil es da eben eine Zusammenarbeit mit einem Lehrstuhl gab und ich kannte Norwegen damals nicht so gut, aber die hatten damals EU-Recht und Seerecht und andere Sachen fand ich ganz spannend und dann dachte ich mir, dann versuche ich das einfach.
Was würden Sie sagen, ist das juristische Studium in Norwegen denn sehr anders als das in Deutschland?
Ja, es ist anders. Es sind einfach viel kleinere Verhältnisse, sehr viel persönlicher. Und auch wenn das Rechtssystem teilweise ähnlich ist, ist es auch sehr von der englischen, der angloamerikanischen Rechtstradition beeinflusst. Und es ist also ein viel mündlicheres und viel persönlicheres Studium, würde ich sagen.
Wie schwierig war das dann, in dieses neue Rechtssystem reinzukommen, vor allem weil es vielleicht auch nochmal eine ganz andere Sprache ist als jetzt auf Deutsch oder Englisch?
Also das Erasmus-Studium, das ich damals gemacht habe, das war auf Englisch, war auch absolut notwendig, weil da konnte ich ja gar kein Norwegisch, als ich da ankam. Und auf Englisch, also es waren die Kurse ja zunächst mal speziell für die Erasmus-Studenten dann auch ausgelegt. Das war primär dann EU-Recht, internationales Vertragsrecht. Das war dann eigentlich gar kein Problem, sich da reinzuarbeiten und das als Studentin zu machen. Ich habe dann aber auch einen Sprachkurs gemacht, weil ich unbedingt auch Norwegisch lernen wollte und habe dann im zweiten Semester dann tatsächlich auch schon norwegische Kurse dann gemacht und habe dann Versicherungsrecht gemacht und da musste man schon auch Methode lernen. Das hat schon etwas gedauert, aber es war einfach spannend und das hat dann auch gut geklappt.
Jetzt sind Sie dann nach Ihrem LLM nochmal zurück nach Deutschland, haben auch das Referendariat hier gemacht und dann kurz in der deutschen Kanzlei gearbeitet. Warum haben Sie sich wieder für Norwegen entschieden?
Also erstmal hatte ich so ein Erasmus-Jahr während meines Studiums in Norwegen. Dann bin ich zurück und wie das eben oft so ist, habe ich damals meinen damaligen Mann kennengelernt und dann war eben die Frage Deutschland oder Norwegen und dann wohnte er eine Weile in Tübingen und dann haben wir uns entschieden, dass wir doch nach Norwegen gehen wollen. Ich das auch unbedingt mal probieren wollte und dann war der LLM einfach ein prima Einstieg nach Norwegen, weil man da eben also nochmal wirklich auch norwegische Fächer studiert, eine Zusatzqualifikation hat und dann einfach auch Leute kennenlernt vor Ort, was unglaublich wichtig war, um dann dort auch eine Stelle zu bekommen und in einer Kanzlei zu beginnen.
Das heißt, die Liebe hat sie nach Norwegen gebracht, das ist ja dann schön. Ist denn ein LLM in Norwegen auch, sag ich mal, mit so hohen Kosten verbunden, wie jetzt einer, den man in den USA an einer der Top-Law-Schools machen würde? Oder worauf muss man sich da einstellen?
Das Studium an sich kostet nichts extra, aber die Lebenshaltungskosten sind eben höher. Inzwischen ist der Unterschied ja nicht mehr so groß, aber damals war doch, also die Lebenshaltungskosten waren viel teurer, aber im Vergleich zu den USA oder also man muss keine Studiengebühren bezahlen.
Jetzt haben wir gesehen, Sie haben sich ja auf das Seerecht spezialisiert. Haben Sie sich dafür denn schon immer interessiert oder passiert das einfach? Weil man ist in Norwegen, viel Meer, Fjorde. Kommt das dann automatisch?
Ja, also das war wirklich auch totaler Zufall. Ich habe natürlich in Tübingen mit Seerecht, da hatte ich da gar nichts zu tun. Also das einzige Mal, als ich mit Schiffen was zu tun hatte, irgendwie bevor ich nach Norwegen gegangen bin, waren Bootsfahrten mit meinen Großeltern auf dem Neckar. Das Seerecht habe ich erfahren, als ich das Erasmus-Studium gemacht habe und fand ich einfach total spannend, weil Seerecht deckt einfach sehr viel verschiedene Rechtsbereiche ab. Das ist Versicherungsrecht, das ist Vertragsrecht, das ist internationales Privatrecht. Das sind sehr, sehr viele verschiedene Rechtsbereiche, die da drunter fallen. Und es ist international. Es ist einfach also eine globale Wirtschaft natürlich, die maritime Wirtschaft. Und es ist ein internationales Milieu, was ich einfach von Anfang an sehr spannend finde. Aber es war sehr zufällig, dass ich da dazugekommen bin.
Okay, spannend. Sie sind ja auch zuständig für den German Desk in der Kanzlei, haben wir gesehen. Heißt das, dass Sie dann auch noch oft in Deutschland vor Ort sind oder mit deutschen Unternehmen quasi als Mandant in Kontakt haben?
Ja, genau. Also ich bin regelmäßig in Deutschland und wir arbeiten dann auch gezielt auf den deutschen Markt hin. Natürlich also vor allem deutsche Unternehmen, die nach Norwegen möchten. Und Norwegen ist ja auch ein sehr wichtiger Handelspartner für Deutschland und auch Deutschland für Norwegen. Und wir sind hier auch mehrere deutsche Anwälte und auch norwegische Anwälte, die Deutsch sprechen. Und dadurch sind wir auch regelmäßig in Deutschland.
Sie haben ja jetzt nur ganz, ganz kurze Zeit, so ich das gesehen habe, in Deutschland in einer großen Kanzlei gearbeitet. Dann sind Sie nach Norwegen. Was würden Sie denn sagen, wie sehr unterscheidet sich denn die Arbeit in einer deutschen Kanzlei von der in einer norwegischen? Und wo liegen denn genau die Unterschiede?
Es ist schwierig, in wenige Worte zu fassen. Ich habe, und natürlich ist meine Erfahrung auch schon etwas veraltet, denn ich habe jetzt schon lange nicht mehr in einer deutschen Großkanzlei gearbeitet. Also der große Unterschied ist die Hierarchie zwischen würde ich sagen, den Partnern und den Angestellten und auch zwischen den Anwälten. Die Hierarchien sind einfach viel, was sagt man, flacher. Man spricht sich ja auch mit dem Vornamen an, man kommt viel schneller zueinander ins Büro und spricht. Das fand ich einen sehr großen Unterschied und ich erinnere mich auch immer noch daran, wie schwierig ich es am Anfang fand, in der norwegischen Großkanzlei die Partner zu duzen und eigentlich ständig einen Dialog mit allen zu haben. Das war doch in der deutschen Kanzlei nicht das, was ich erlebt hatte. Da war der Abstand doch viel, viel größer und viel förmlicher. Das ist ein, denke ich, ein Unterschied, also wirklich ein deutlicher Unterschied zu einer norwegischen Großkanzlei. Und was ich auch anders erfahren habe, ist so die Work-Life-Balance, dass man es in einer norwegischen Großkanzlei eben doch einfacher mit Familie kombinieren kann. Es einfacher ist, am Nachmittag nach Hause zu gehen, um die Kinder zu versorgen, abzuholen. Natürlich arbeitet man dann auch am Abend, man muss flexibel sein, aber es ist doch akzeptierter, dass man, und es ist auch einfach üblicher, dass man nach Hause gehen muss und sich auch um seine Familie kümmern möchte und dann gleichzeitig auch noch eben den Job machen möchte.
Wenn Sie jetzt heute zurückschauen auf Ihre Arbeitszeit in Norwegen, warum war denn Auswandern eine gute Idee und die Arbeit in einem anderen europäischen Land?
Es hatte mit Liebe und Familie zu tun. Ob ich ohne das ausgewandert wäre, weiß ich auch nicht. Aber wenn ich jetzt dran denke, wie es uns hier ergangen ist, wie es mir hier ergangen ist, Norwegen hat eine sehr hohe Lebensqualität. Oslo ist eine wunderbare Stadt. Ich genieße es immer noch sehr, Meer und Wald so nah zu haben. Gleichzeitig wohnt man in der Großstadt und in der Hauptstadt. Ich fand das auch immer sehr spannend, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten, auf verschiedenen Sprachen zu arbeiten. Ich habe die ganze Zeit immer Deutsch, Norwegisch und Englisch gearbeitet. Und natürlich auch der Fachbereich. Seerecht ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Und als ich dann irgendwann mal damit gestartet hatte, war es mir auch klar, dass ich damit weitermachen möchte. Und dadurch beschränkt sich natürlich auch etwas, wo man arbeiten kann.
Würden Sie es also weiterempfehlen oder sagen wir es mal so, für wen sagen Sie, wäre die Arbeit in Norwegen genau das Richtige, wenn sich jetzt Studierende oder Rechtsreferendarinnen, die uns gerade zuhören, dafür interessieren?
Ich glaube, es ist für diejenigen richtig, die gerne international arbeiten, die gerne neugierig sind, die gerne neue Länder, Kulturen, Sprachen kennenlernen möchten. Denn das gehört alles mit dazu. Man kann nicht erwarten, dass man mit genau dem, was man gelernt hat, dann ins Ausland gehen kann. Man kann teilweise das weiter praktizieren, aber man muss eben auch noch viel mehr lernen. Man muss dafür offen und neugierig sein. Und man muss eben auch, denke ich, Sprache und Kultur mögen und verstehen können und dafür offen sein, um in einem anderen Land arbeiten zu können.
Frau Häderle-Ingeberg, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so schnell Rede und Antwort gestanden haben und so schnell bereit waren, in unserem Podcast mitzumachen.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke Ihnen.
Ja, also ich würde sagen, klingt beides relativ spannend. Arbeiten in der Großkanzlei in London oder in Norwegen. Wer Lust hat, von euch ins Ausland zu gehen, ihr habt es gehört, man muss nur den ersten Schritt wagen und dann ist es letztlich gar nicht so schwierig, den LLM und die jeweilige Sprache dort zu lernen, auch Norwegisch. Mensch Benjamin, vielen lieben Dank, dass du mit mir diesen Podcast moderiert hast. Du hast für uns auch noch einen kleinen Podcast-Tipp, ne?
Ja, genau. Ich habe nämlich mal in die neue Staffel des SWR3-Podcasts Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, reingehört. In der neuen Staffel 4 geht es um die aktuellen technologischen und politischen Veränderungen von Geheimdiensten. Und da ist alles dabei, von KI bis Cyberkrieg und wo die Geheimdienste sonst noch so überall mithalten müssen. Ich fand jede Folge echt spannend und man erfährt sehr viel darüber, wie die Geheimdienste arbeiten.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss mit dabei geblieben seid. Ihr wisst, wie immer, Lob, Kritik oder, ganz wichtig, zum Beispiel auch Themenvorschläge, könnt ihr uns schicken per E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns über euer Feedback. Mein Name ist Elena Radatz und mit mir im Studio war
Benjamin Köhn.
Jetzt wünschen wir euch was. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.